Ja, als ich heute Morgen die Losung aufschlug, da hat es mich doch gleich ganz schön überrascht, weil dieses Wort, was dort in den heutigen Losungstext liegt, genau in die Predigt, in die Situation der Predigt hineinpasst. Nämlich erstmal die Losung selbst. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Und dann in dem Lehrtext, Jesus sprach: Wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Ich fand besonders interessant auch die Reihenfolge, nämlich, ich lese noch einmal, wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Das verweist uns immer wieder darauf, dass wir nicht schöne Reden halten, sondern dass das, was wir hören, das Evangelium auch in unser Herz kommen soll und uns verändert. Wir wollen heute nachdenken über das größte Gebot, wie Jesus es in Matthäus 22, Vers 34 bis 39 beschreibt. Ich lese zunächst den Text. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Liebe Brüder und Schwestern, wer es unternimmt, so wie ich als theologischer Laie über die Liebe zu predigen, ist in Gefahr, sich zu übernehmen. Zu groß ist das Thema, zu bedeutsam, zu vielfältig die Aspekte, die dabei zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus ist der deutsche Begriff Liebe zu unscharf und vieldeutig. Es besteht die Gefahr von Oberflächlichkeit und Missverstehen. Was meinen wir und was versteht unser Nächster, wenn wir über die Liebe sprechen? Viele Fragen, viele Probleme. Dennoch will ich es nicht unterlassen, über die Liebe zu reden, denn wir haben es heute schon gehört, Gott selbst ist die Liebe. Dass ich das nur sehr unvollkommen vermag, ist mir bewusst, aber das soll mich nicht hindern, ihn zu preisen und seine Liebe, die uns sein Wort bezeugt, auch zu leben und, wie es der Lehrtext sagt, zu tun. Doch zunächst eine Begriffserklärung und Begriffsklärung. Das, was wir im deutschen Sprachgebrauch als Liebe bezeichnen, umfasst im Griechischen mindestens drei unterschiedliche Dinge. Nämlich einmal den sogenannten Eros, das heißt also die sinnliche Liebe, zum zweiten die Philadelphia oder Bruderliebe und als drittes die Agape oder göttliche oder Gottesliebe. Jesu Antwort auf die Frage der Pharisäer nach dem höchsten Gebot in Nestle Aland im griechischen Text, in dem das Neue Testament geschrieben wurde, wird nur verwendet unter dem Begriff Agape. Es geht also bei dem heutigen Text um die göttliche Liebe. Was die Agape bedeutet, wofür sie steht, wird deutlich darin, dass Gott seinen Sohn in diese gefallene Schöpfung gesandt hat, um ihn zu opfern für unsere Erlösung. Und dieser Sohn geht diesen Weg willig, eben aus dieser Liebe, und liefert sich aus unter die Willkür der Sünder. Ein für uns unvorstellbarer Gedanke. Das könnten wir mit unserem Sohn wohl nicht tun. Die Agape kennzeichnet das Sohnverhältnis Jesu zum Vater in dem unüberbietbaren Gehorsam und in der vollständigen Übereinstimmung seines Willens mit dem Willen Jesu, der ihn den Weg der Passion hin nach Golgatha führen wird. Die Liebe Gottes zeigt sich als alles einsetzende Liebe, die ihr Wohlwollen nicht darin zeigt, dass sie tut, was der Geliebte wünscht oder verlangt, sondern was diese vom Liebenden am dringendsten braucht, um ihn zu erlösen von der Macht der Finsternis. Und sie tut dies ohne Rücksicht auf die Schmach, die ihr selbst widerfährt. Das ist nicht die Art, wie wir zu lieben pflegen. Damit Menschen Gott und ihrem Nächsten in dieser selbstlosen Weise lieben können, müssen sie sich zuerst Gottes Liebe schenken lassen. Nur unter dieser Voraussetzung, nur wo sich dies ereignet, spricht das Neue Testament auch im menschlichen Zusammenhang von der Agape. Gott schenkt sie denen, die in seinem Geiste wandeln. Denen, die ihn Herr sein lassen über ihre Gedanken und über ihre Taten. Nichts weniger als Gott so über alles zu lieben, ist das größte Gebot. Auf dem Weg dazu erfahren Jünger Jesu eine Veränderung, die in Galater Kapitel 5, Vers 22 als Frucht des Heiligen Geistes umschrieben wird. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Die überragende Bedeutung der Liebe zeigt Jesu Anmerkung zum Doppelgebot der Liebe, mit der Jesus den Pharisäern auf ihre Frage nach dem höchsten Gebot antwortet. Er sagt, in diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Was bedeutet das praktisch? Nun, kurz gesagt, Gottes ganzer Heilsplan entspringt seiner Liebe. Ohne sie gäbe es keine Passion, kein stellvertretendes Opfer und auch keine Auferstehung. Es gäbe keine Rettung für uns. Wir alle würden dem Gericht verfallen. Wenn Jesus hier von der Bedeutung der Liebe als höchsten und größten Gebot spricht, so muss uns klar sein, dass diese Liebe kein moralisches Gebot ist. Sie ist keine Forderung, kein Gesetz, das wir einzuhalten, aufgefordert oder in der Lage wären. Jesus will das mosaische Gesetz hier nicht in eine neue Form bringen oder um eine zusätzliche Forderung ergänzen. Das Doppelgebot der Liebe umfasst und übersteigt alle Gebote. Es fasst sie zusammen und stellt sie in die Mitte. Es überwindet sie zugleich. Die Pflicht zur Gesetzestreue wird zur Freiheit der Liebe, die sich bedingungslos verschenkt. Aber das passt nicht in die Denkweise der Pharisäer. Durch die Betonung der Gottesliebe als höchsten Gebot weist Jesus sie darauf hin, dass am Anfang Gottesliebe steht. Dass unsere Erlösung nicht in unserer Einhaltung der insgesamt 613 Gebote liegt, sondern im stellvertretenden Opfertod, im vergossenen Blut des Messias Jesus selbst. Die Gottesliebe ist eine Vorleistung Gottes, die Gott selbst, aus der damaligen Perspektive gesprochen, in Kürze in der Passion seines Sohnes einsetzen wird. Das Doppelgebot der Liebe ist kein Mittel zur Errettung, das wir erbringen könnten, sondern steht für eine Gesinnung, die das Sein dessen bestimmt, der von der Liebe Jesu ergriffen, ihn im Herzen als Erlöser anerkennt und nunmehr bestimmt und erfüllt ist von der Sehnsucht, seine Liebe auch zu leben. Jesus beginnt seine Antwort auf die Frage des Pharisäers nach dem höchsten Gebot daher folgerichtig mit der göttlichen Liebe. Sie steht ja am Anfang. Sie ist der Ursprung aller Liebe. Sie gibt dem die Ehre, dem allein sie gehört. Sie ist vollkommen, selbstlos, hingegeben. Sie zeigt sich da, wo ich mich selbst ganz zurückstelle und bereit bin, Gott und dem anderen bis hin zur Selbstaufgabe zu lieben. Sie folgt in ihrer Vollendung dem Beispiel der Liebe, die unser Herr Jesus Christus uns erwiesen hat am Kreuz. Diese Liebe tut nicht nur das Äußerste, sie tut auch etwas, was dem Geliebten selbst zu tun unmöglich gewesen wäre. Ja, das nur er tun kann als einmaliges, sündloses Opferlamm am Kreuz zu Golgatha. Nur in der nicht vollzogenen Opferung Isaaks finden wir ein vergleichbares Handeln, eine Vorschattung des Heilshandelns Gottes, das sich aber noch in einem oder in mehreren Dingen von der Opferung Jesu unterschied. Jesu gab sich hin als sündloses Opfer, aus eigenem Antrieb und ohne jeden äußeren Zwang. Und sein Opfer wurde wirklich vollendet. Wenn wir in die Nachfolge Jesu treten, treten wir in einen fortlaufenden Prozess der Veränderung, in das Wesen Christi. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Dabei verändert sich nicht nur unsere Einstellung, unser ganzes Wesen und Handeln unterliegt einem Veränderungsprozess. Die Liebe, wie Paulus sie in seinem Brief an die Korinther beschreibt, will im Leben des Christen ein immer größeres Gewicht bekommen und verdrängt nach und nach immer mehr andere Handlungsmotive. Ohne die Liebe Gottes verliert unser ganzes Handeln seinen Sinn. Ohne sie wäre es, als treten wir uns Tag für Tag und Nacht für Nacht im Hamsterrad, sinn- und ziellos. Im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, wird von Paulus in radikaler Weise die alternativlose Bedeutung der Agape-Liebe hervorgehoben. Kurz gesagt, erstens, ohne die Liebe ist alles nichts. Zweitens, Liebe zeigt sich in einer Gesinnung, die göttlich ist und die das Wesen Jesu Christi widerspiegelt. Und drittens, unsere Liebe bleibt Stückwerk. Sie wird sich aber vollenden, wenn das Stückwerk unserer Bemühungen endet. Sie wird sich vollenden in der Gegenwart Gottes. Ich lese uns 1. Korinther 13 noch einmal, wir kennen es ja alle. Das Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönerndes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungebührlich, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unsere prophetische Rede ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich ist. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder euch geht. Wenn ich das höre, so denkt man zuerst immer an die eigenen Bemühungen zu lieben. Es soll uns aber bewusst sein, dass es bei der Liebe, um die es hier geht, die hier beschrieben ist, zuallererst nicht um menschliche Ethik geht, sondern über die Beschreibung des göttlichen Wesens und Tuns, wie es sich uns in Jesus Christus offenbart. Deshalb könnten wir das auch anders sagen, als ich es eben vorgelesen habe. Nicht wahr? Indem wir nicht sagen, sie, die Liebe, verhält sich nicht ungehörig, sie freut sich nicht, sie erträgt. Wir könnten immer Jesus dafür einsetzen. Jesus verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das, was dort beschrieben wird, kennzeichnet und zeigt uns das Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Wenn unsere Kräfte nachlassen im Alterungsprozess, spätestens aber an der Pforte des Todes, werden auch die, die in ihrem Leben auf die eigene Kraft bauen, schaudernd erahnen, dass ihr Leben ohne Liebe seinen Sinn verfehlt. Wie töricht sind doch viele der Ziele, die der Mensch in der Kraft seiner Jugend anstrebt und auch in unserem Alter. Welche Ziele werden da oft noch gesetzt? Aber der Staub der Zeit bläst sie davon. Dann trauert der Mensch vielleicht über jeden Akt der Liebe, den er versäumte, jedes tröstende Wort, das er nicht sprach, jede helfende Hand, die er zu reichen nicht bereit war. Wie anders ergeht es dem, der den Liebesruf Jesu hört und dessen Ziel das Einswerden ist mit seinem Wesen. Seine Schwäche füllt sich mit der Kraft Christi. Der Tod ist dann nicht mehr die letzte Niederlage, sondern die Heimkehr in die Geborgenheit der Gegenwart Gottes. Gott ist Ursprung, Quell und Ziel aller Liebe. Sein Sohn Jesus Christus ist untrennbar eins mit ihm. Jesus gibt uns ein Beispiel seiner Liebe. So wie der Vater mit dem Sohn, so sind auch wir miteinander verbunden durch das Band der Liebe Jesu Christi. Darauf weist der Evangelist Johannes schon in seinem ersten Brief, den er vermutlich in etwas fortgeschrittenem Alter geschrieben hat, hin. Das ist für mich persönlich kein Zufall, wird mir doch auch selbst, wie schon angedeutet, in zunehmendem Alter immer deutlicher, wie wichtig die Liebe und wie vergänglich so vieles andere ist. Johannes hat diese Bedeutung der Liebe auch erkannt und sein ganzes Evangelium ist ja voll davon, diese Liebe Gottes zu beschreiben. Ich will mal einen kleinen Ausschnitt uns noch vorlesen aus 1. Johannes 4. Die Verse 7 bis 21. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, dann sollen auch wir uns untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in uns ist vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Darum lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Johannes weiß, dass es ohne Gott keine Liebe gibt. Gott selbst ist der Urgrund und das Zentrum aller Liebe. Spüren wir noch einmal den Liebeserweisungen Gottes zu uns in der Geschichte nach. Seine Liebe wird uns schon im ersten Kapitel der Bibel deutlich gemacht. Da heißt es nämlich, 1. Mose 1, 27, er hat uns erschaffen, ihm zum Bilde. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Gott hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er erschuf uns als sein Gegenüber. Selbst unser grenzenloses Versagen kann seiner Liebe nichts anhaben. Obwohl der Mensch sich in der Ursünde emanzipiert hat von Gott, hat Gott im Opfer seines Sohnes vor Zeiten als Heiland der Welt den Tod überwunden. So spricht der Herr zu Jeremia, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott ist ein kommunikativer Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat uns geschaffen als ein Beziehungswesen. Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Menschliche Liebe ist ein Abbild der Liebe Gottes. Wer in der Liebe Gottes lebt, hat Teil an seiner Liebe zu den Menschen. Liebe ich meine Mitmenschen nicht, die doch wie ich Geschöpfe Gottes sind, so ist auch meine Gottesliebe nicht wirklich echt. Diese Verknüpfung des Handelns Gottes mit dem Unsrigen habe ich vor einigen Wochen ja schon einmal am Beispiel der Vergebung deutlich zu machen versucht. Am Beispiel des Vaterunsers. Ihr erinnert euch, und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Gott bindet seine Vergebung an unsere Vergebungsbereitschaft. Wo wir nicht vergeben, wird uns Gott unsere Schuld auch nicht vergeben. Und wo wir nicht lieben, haben wir auch nicht Teil an der Liebe Gottes. Eins verknüpft sich mit dem anderen. So eng ist die Beziehung Gottes zu uns. Auch mein Handeln am Mitmenschen, wie ich mit ihm umgehe, ist ein Spiegel meiner Gottesbeziehung. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte der unendlichen und unglaublichen Liebe Gottes. Dies wird zum Beispiel deutlich in Jeremia 31,3, wo der Herr zu Israel spricht, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wie oft hat nicht das Volk Israel sich von seinem Gott abgewandt und damit des Gerichts schuldig gemacht? Und wie oft hat Gott ihm seine Vergebung geschenkt, wenn es bußfertig war und umkehrte von seinen bösen Wegen? Das haben wir ja in unserer augenblicklichen Predigtreihe von Dr. Nestvogel über die Könige Israels, denke ich, immer wieder sehr drastisch gehört und erfahren. Wie oft sind wir aber selbst geistliche Kinder und Erben Israels? Wie oft hat jeder von uns Gott wie Israel schon innigste Treueschwüre geleistet und dann doch den Bund gebrochen? Welche Gnade, dass Gott uns in Christus neues Leben schenkt, wenn wir ihn denn darum bitten. Welche Gnade, dass Gottes Bund in Jesus Christus ein ewiger Bund ist, ein unaufhebbarer Bund. Das möge uns doch immer wieder vor Augen stehen, wenn wir mit unseren Geschwistern streiten, wenn wir schnell sind in unserem Urteil über andere und mit unseren Schuldzuweisungen. Die Bibel ist voll von Zeugnissen der Liebe Gottes. Wir kennen es alle und ich habe es immer gern auf die T-Shirts meiner Abschlussschüler geschrieben, die sich jetzt vielleicht irgendwo im Schrank hängen haben, aber vielleicht gucken sie sich ja doch noch mal an. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Noch einmal, erstens, Gott hat uns erschaffen, ihn zum Bilde. ihm zum Bilde. Zweitens, zuletzt hat er seinen Sohn gesandt, um diese Welt mit sich zu versöhnen. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Und Römer 8, 38, 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Gott hat seinen Sohn gesandt, um diese Welt mit sich zu versöhnen. Das war die Nummer zwei. Und drittens, Gott, der Vater, hat uns das größtmögliche Zeichen seiner Liebe bezeugt, indem er uns seine Kinder heißt. Welch ein Privileg! Du ein Kind Gottes. Im Brief des Paulus an die Epheser wird bezeugt, dass Gott der Vater uns mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus gesegnet hat. Noch einmal die drei Aspekte, bevor wir dann gleich zum Epheserbrief noch kommen. Gott hat uns erschaffen, ihm zum Bilde. Er hat seinen Sohn gesandt, um diese Welt mit sich zu versöhnen, und er heißt uns seine Kinder. Das finden wir auch in Epheser 1, in den Versen 4 bis 40. 14, 40 nicht. Epheser. Gott schenkt uns mit der Erwählungsgnade. Er erwählt uns. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war. Also Epheser 1, Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in seiner Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Gott hat uns erwählt. Zweitens, er hat uns erlöst, die Verse 7 bis 10. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Gott hat uns erwählt, Gott hat uns erlöst und Gott lässt uns seine Kinder, seine Erben sein. Die drittens, die Auswirkungsgnade. Ich lese dazu Verse 11 bis 14. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welches ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit? Gott hat uns den Geist seiner Liebe geschenkt, dass er in uns wohne. Die Folge, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. So heißt es in Galater 5, 22 und zwei Sätze später. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Da kommt es wieder, dieses Tun vom Anfang. Vielfach wird hinter der Liebe, wie ich es jetzt getan habe, ein Doppelpunkt gesetzt, denn jede dieser Eigenschaften ist letztlich ein Teil der Liebe. Liebe ist Freude, Liebe ist Friede, Geduld, Freundlichkeit. Liebe ist Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Darin zeigt sich unsere Liebe drum. Lasst uns diese Liebe leben. Unsere Antwort auf Gottes Liebe zu uns ist unsere Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. 1. Johannes 4,19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir wollen Zeuge sein seiner Liebe. Wie es heißt in 1. Johannes 3,14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Die Bruderliebe ist der Weg, wie wir unsere Liebe zum Ausdruck bringen können. Und im 2. Johannes 13, ein Neugebot, das gebe ich euch, wir haben es schon gesungen, dass ihr liebet einander, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Mit Gottes Liebe verhält es sich wie mit einem Kochrezept. Es macht schon beim Lesen Appetit. Und viele lassen es dabei bewenden, bloß satt werden sie nicht. Es ist ein Kochrezept, das auch gekocht sein will. Satt wird man nur, wenn man das auch zubereitet und isst. Wenn wir also diese Liebe leben in Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. In dem Maße, wie wir das leben, nimmt Christus Gestalt in uns. Wenn wir seine Liebe leben, öffnet sich schon hier für uns das Paradies ein kleines Stück. Drum lasst uns leben in dieser Liebe, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich komme zum Schluss. Johannes erinnert in seinem ersten Brief an das Gebot des Wortes, 1. Johannes 2,7, fügt aber das neue Gebot der Bruderliebe dazu. Diese Liebe ist nicht die Liebe dieser Welt. Wenn sie darüber spricht, über Liebe, ist das etwas anderes. Wenn jemand die Welt liebt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Bruderliebe ist ein Indikator dafür, ob wir wandeln im Lichte des Wortes Gottes, im direkten Sinne als einem Leben im Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. In der Nachfolge dessen, der das Wort Gottes ist, Jesus Christus selbst, wird es dem erlösten Christen zum inneren Bedürfnis, seine Liebe zu leben und sie auch weiterzugeben, wie er sie selbst empfangen hat. Die Liebe hört niemals auf. Glaube, Liebe, Hoffnung sind die größten Prioritäten eines christlichen Lebens. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Wir wissen das, denn der Glaube wird zum Schauen vor dem Herrn und die Hoffnung zur Erfüllung und zur Gewissheit. Das Ziel dieser Predigt sollte es sein, uns die Liebe Christi lieb und groß zu machen, uns die Verheißung der Liebe vor Augen zu malen und ganz besonders den, der die Liebe ist, unseren Herrn Jesus Christus selbst. Wie wunderbar ist er. Dass er immer größer werde in deinem und in meinem Leben, ist meine größte Sehnsucht, ja Gewissheit. Mögen wir durch ihn ein Zeugnis sein vor der untergehenden Welt, dass sich schon alleine an uns und unserem Umgang miteinander erkennt, dass wir seine Kinder sind. In der Welt, aber nicht von der Welt. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Geistes sei mit uns. Amen.